Ja, wir haben ja einige bewegende Berichte gerade gehört darüber, dass gebetet wurde oder dass man gebeten hat, dass man für einen betet. Wir haben gehört, dass Gott geholfen hat, dass er Stefan zum Beispiel bei seiner Entscheidung geholfen hat. Darum bat Stefan letzten Sonntag und hat gesagt, betet bitte für mich, damit Gott mir da auch hilft. Und das haben, denke ich, auch einige getan. Vielleicht war da auch der eine oder andere, der zu Stefan dann hingegangen ist und gesagt hat, ja, ich bete auch für dich. Ich bin sicher, dass Eugen und Nelle, dass ihr das auch schon erfahren habt, dass jemand zu euch gesagt hat, ja, wir beten für euch. Ja, und auch sonst. Und ich denke, es ist eine ganz wertvolle Erfahrung, wenn man so etwas von jemandem hört, wo man weiß, es ist ganz ernst gemeint und er sagt, ja, ich bete für dich. Das bedeutet für mich, ja, da ist jemand, der sich Zeit für mich nimmt. Da ist jemand, dem ich viel wert bin. Da zeigt sich mein Wert nochmal. Darum ging es ja heute auch schon. Und darin kann man es sehen. Ich bin jemandem so wertvoll, dass er an mich denkt. Immer wieder. Ich bin jemandem so wertvoll, dass er sich diese Zeit nimmt, wirklich auch vor Gott für mich einzutreten. Und das ist etwas richtig Tolles und ist sehr hilfreich für uns. Ja, und heute soll es uns auch um ein Gebet gehen. Und das Tolle dabei ist, bei diesem Gebet geht es nicht einfach darum, dass jemand für uns betet. Es geht darum, dass Jesus für uns betet. Wir finden dieses Gebet in Johannes Kapitel 17, Verse 9 bis 19. Johannes 17, 9 bis 19. Für sie bitte ich. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Für sie bitte ich, sagt Jesus. Und zunächst einmal muss man sagen, ja, Jesus betet für seine Jünger. Erstmal ganz speziell für sie. Wir werden später noch sehen, Jesus betet auch für uns. Das können wir in Vers 20 lesen. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Und da sind wir, die wir an Jesus glauben, alle mit eingeschlossen in dieses Gebet Jesu. Aber hier in diesem Abschnitt geht es erstmal darum, dass Jesus für seine Jünger betet. Und es ist ja eine besondere Situation, in der dieses Gebet gesprochen wird. Kurz vor der Gefangennahme, nach diesem langen Abend mit den Jüngern, den Jesus erlebt hatte. Und Jesus schließt so dieses lange Gespräch mit diesem Gebet dann ab. Und Jesus sagt, für sie, für meine Jünger, für sie bitte ich. Ich bitte jetzt nicht für die Welt. Da gibt es noch ganz viel, worum ich bitten könnte und worüber ich beten könnte. Aber jetzt nicht. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Jetzt nehme ich mir die Zeit, für meine Jünger zu beten und für sie einzustehen im Gebet. Um sie geht es mir jetzt. Und meine Gedanken gehören in diesem Moment diesen meinen Jüngern. Ich bete jetzt für die, die du, Vater, mir gegeben hast. Auch hier sehen wir wieder diesen hohen Wert, den Jesus auch in den Jüngern sieht. Gesellschaftlich gesehen kennen wir es ja, das waren nicht so die angesehensten Leute. Da waren ja Fischer, da waren ganz normale Arbeiter, da war sogar ein Zöllner dabei. Da war ein Radikaler dabei, so. Aber in Jesu Augen sind diese Menschen sehr wertvoll. Und er sagt, für sie bete ich, denn ich habe sie von dir empfangen. Vater, du hast sie mir gegeben. Ich habe sie aus deiner Hand empfangen. Und deswegen bete ich jetzt für sie, deswegen bringe ich sie jetzt vor dein Angesicht. Und Jesus sagt, ja, sie gehörten dir und jetzt hast du sie mir gegeben, jetzt gehören sie mir. Und es ist gut zu wissen, dass das, was wir haben, dass es uns beiden gehört, dass es uns vereinigt. Und zwar so weit, dass Jesus hier nicht nur sagt, ja, das, was mein ist, ist auch dein. Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, was kein Mensch je sagen könnte, das, was dein ist, ist mein. Jesus stellt sich hier ganz eindeutig auf eine Stufe mit Gott, identifiziert sich mit ihm hier und sagt, wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit, wir sind eins und das, was dein ist, ist mein, was mein ist, ist dein. Und auch diese Jünger hier gehören uns. Und sie sind wichtig. Um sie kümmern wir uns. Um sie geht es. Ja, und hier in diesem Gebet finden wir 6 Bitten, die Jesus hier ausspricht, worum er so bittet. Und die erste Bitte ist, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Jesus bittet also zunächst mal um Bewahrung. Wir waren letzten Sonntag mit Jason in der Schwalbe Arena. Zum ersten Mal, dass ich so ein Sportevent live erlebt habe, also so ein offizielles gut, ging um Tischtennis, war jetzt also nichts Großes. Wir waren von der Tischtennis AG dann mit den Eltern, mit den Jungs da und haben uns die erste Bundesliga angeschaut. Ja, war ganz schön, schön bewegend auch das Ganze zu sehen und mitzuerleben. Und Jason hat dann irgendwann in der Pause von einem Schiedsrichter einen Tischtennisball geschenkt bekommen, weil er ja am lautesten die Spieler angefeuert hat. Das war natürlich schon ein Highlight, also etwas Besonderes für Jason. Und nach dem Turnier ist er und auch die anderen Jungs, die sind dann zu den Spielern hingegangen, haben sich Autogramme geholt. Und hier in Bergneustadt, das war die Mannschaft aus Bergneustadt, die da gespielt hat, da ist auch ein Nationalspieler mit dabei und dieser Nationalspieler, der hat dann auf diesem Ball unterschrieben, sein Autogramm gesetzt. Ja, und so standen wir nachher da und Jason zeigt uns den Ball ganz stolz. Wir so, ja, was macht man denn jetzt mit so einem Ball? ja, sicherlich irgendwie ganz sichtbar aufstellen in einem Schrank, vielleicht hinter einer Glaswand und so, bloß nicht spielen, ja. Ja, wie geht man mit so etwas Wertvollem um? Wie macht man das? Ja, man muss es auf jeden Fall bewahren. Irgendwie bewahren, dass man möglichst lange was davon hat, von diesem Erlebnis, was man da hat, ja, von diesem irgendwo besonderen Menschen. Man möchte es bewahren. Ja, und so möchte Gott hier die Jünger zunächst einmal, aber ich schließe mich da auch irgendwo mit ein, denn auch wir sind Jesu Jünger. Ich denke, das können wir für uns auch in Anspruch nehmen, was hier zu den Jüngern gesagt wird oder über die Jünger gesagt wird. Jesus bittet darum, dass sie bewahrt werden. Das ist Jesu erste Bitte, die er hier äußert und sagt, Vater, bewahre sie. Nun stellt sich natürlich die Frage, ja, warum müssen sie denn bewahrt werden? Was kann denn passieren? Was ist denn los? Können sie nicht selbst auf sich aufpassen? Oder warum müssen sie bewahrt werden? Etwas später äußert Jesus eine ähnliche Bitte und präzisiert das Ganze aber. In Vers 15 sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Man kann also sehen, die Jünger sind irgendwo einer Gefahr ausgesetzt. Da ist etwas Böses, was da Auswirkungen hat, was da etwas zerstören könnte, was den Jüngern etwas Böses antun könnte. Bewahre sie vor dem Bösen. Zunächst einmal natürlich gemeint in der Person des Satans, der ja gegen die Kinder Gottes, gegen die Jünger Jesu ankämpft und die Nachfolger Jesu bekämpfen möchte, Jesu Lehre bekämpfen möchte. Und das tut er natürlich, indem er versucht, die Jünger mundtot zu machen, irgendwie zu vernichten. Wir haben am Freitag ja auch schon einiges dazu gehört, dass es einiges gibt, einige Bemühungen, die Christen zu bekämpfen, auszurotten, diese Lehre zum Schweigen zu bringen. Das andere ist aber gelenkt natürlich von Satan, aber es ist die Welt, die hier ganz klar genannt wird. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Abschnitt in der Bibel, wo es so deutlich wird, dieser Kontrast oder diese Gegenüberstellung von den Jüngern auf der einen Seite und von der Welt auf der anderen Seite. Das Wort Welt wird in diesen 11 Versen, die wir hier haben, wenn ich mich nicht verzählt habe, 12-mal erwähnt. Und da können wir allein dadurch schon sehen, welche eine Bedeutung das Ganze hat und wie wichtig es Jesus ist, dies zu erwähnen, vielleicht auch den Jüngern zu zeigen, da ist die Gefahr. Und ich bitte den Vater, dass er euch bewahrt in dieser Situation, in der Welt, in der ihr lebt. Damit seid ihr konfrontiert, damit müsst ihr umgehen. Und ihr schafft es nicht alleine, sondern ihr braucht wirklich die Hilfe Gottes, seine Bewahrung, dass er sich für euch einsetzt, dass er da eingreift und dass er euch bewahrt. Die Welt. Nun, was ist die Welt? Zunächst einmal sind es natürlich auch Menschen, die nicht zu Gott gehören, die Jesus nicht nachfolgen, vielleicht sogar auch feindlich dem gegenüberstehen. Das ist aber auch die Umgebung, das ist so dieser Bereich, wo der Satan, wo der Teufel so seinen Machtbereich hat, wo er seine Herrschaft ausübt, wo es nach seinen Regeln läuft, wo er vorgibt, was geht und was nicht geht, was getan werden soll oder nicht. Und da ist es natürlich klar, da gelten ganz andere Regeln als im Himmelreich, was ja der Gegenteil dazu ist, wo ja Gott herrscht und Gottes Herrschaft auch da ist. Um diesen Bereich geht es und da müssen die Jünger bewahrt werden. Ja, und die Frage, so wie mit diesem Tischtennisball, wie bewahrt man sie? Nun, das Sicherste wäre natürlich, ja, sie aus der Welt zu nehmen. Herausholen aus diesem Gefahrenbereich. Wenn sich einer bekehrt hat, sofort zu Jesus in den Himmel und schon geht's gut, oder? Dann sind doch alle Probleme gelöst. Wäre doch so einfach. Wäre doch so schön. Wer sich zu Jesus bekennt, wird sofort zu ihm geholt und dann ist gut. Aber Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Das ist nicht die Lösung, sagt Jesus. Das geht nicht. Natürlich geht das nicht, denn wenn alle, die gläubig geworden sind, sofort dann weg sind, wer soll denn den anderen die Botschaft bringen, damit die anderen noch die Möglichkeit haben, sich zu bekehren? Geht also nicht. Es ist also notwendig, dass die Jünger in der Welt bleiben, in dieser feindlichen Umgebung bleiben. Es ist also notwendig, dass sie diesen Kämpfen, diesen Gefahren ausgesetzt sind und diese auch erleben. Und deshalb muss Gott sie auch bewahren in dieser Situation. Ja, und die Gefahr, die da entsteht, entsteht ja erstmal dadurch, dass wir, beziehungsweise dass die Jünger ja nicht zur Welt gehören. Das heißt, sie sind ein Fremdkörper, betont Jesus hier auch mehrere Male. Zum Beispiel in Vers 16, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Die Jünger sind also ein Fremdkörper in dieser Welt. Sie gehören irgendwie nicht dazu. Warum denn nicht? Auch das sagt Jesus, nämlich in Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also dieser Hass der Welt, den die Jünger erleben, dem sie ausgesetzt sind, der entsteht dadurch, dass Jesus ihnen das Wort gegeben hat. Das Wort Gottes, das Wort des Vaters hat Jesus den Jüngern gegeben. Und dieses Wort, was die Jünger empfangen haben, dieses Wort, was die Jünger dann weitergeben, weitertragen, dieses Wort führt dazu, dass sie zu einem Fremdkörper in dieser Welt geworden sind und dass sie nicht angenommen werden. Und dann kommt es zu unterschiedlichen Situationen. Es kann zum Beispiel zu Verfolgungen führen, wo sogar auch körperlich die Christen, sage ich mal, diesen Gefahren ausgesetzt sind, wo sie gequält werden, wo sie geschmäht werden, ja, wo sie letztendlich sogar getötet werden können oder häufig auch getötet wurden. Das erleben wir nicht nur irgendwann in der Geschichte im dunklen Mittelalter. Nein, das erleben wir heute immer noch, glücklicherweise, sage ich jetzt einfach mal, nicht hier in Deutschland, aber in der Welt, in manchen Ländern, muslimischen Ländern oder auch kommunistisch regierten Ländern, erlebt man es immer noch. Und das ist natürlich schwer für die Jünger Christi dort zu bestehen. weil es einfach ja, schmerzhaft ist. Und Schmerz ist nichts, was wir gerne ertragen, was wir so gerne erleben. Und ja, es passierte schon häufiger, dass Schmerz dazu geführt hat, dass man etwas gesagt oder auch getan hat, was man sonst nicht gesagt oder getan hätte. Und in dieser Situation, wo man diesen Schmerz erlebt, diese Pein und die Qual und Folter, die Anfeindungen, da braucht man einfach die Kraft, da durchzuhalten, zu sagen, ich muss durchhalten, ich möchte, weil ich Jesus liebe, weil ich zu Jesus gehöre, möchte ich das auf mich nehmen und ich möchte es aber auch siegreich durchstehen. Keine einfache Situation. Das Gute aber in dieser Situation ist, da weiß man ganz genau, hier sind wir sind die Jünger Jesu und wir erleben das, weil wir das Wort Jesu haben, weil wir zu ihm gehören, weil wir seine Jünger sind. Und da auf der anderen Seite, da ist die Welt und die bekämpfen uns und die tun uns das Ganze an. Und das ist ganz natürlich. Da hat Jesus gesagt, die Welt hasst euch, genauso wie sie mich gehasst hat. Das ist ganz natürlich, dass das kommt, das ist nichts Außergewöhnliches. Und das hilft irgendwo in dieser schweren Situation durchzustehen. Aber wie ist es in der Situation, die wir vielleicht eher kennen, wo wir sagen, die Welt? Wo ist denn die Welt? Wo ist denn hier bitteschön die Welt? Es sehen doch alle gleich aus, reden alle gleich, verhalten sich alle gleich. Da gibt es doch gar keinen Unterschied. Wo ist denn hier bitteschön die Welt? Wir werden nicht geschmäht, wir werden nicht bekämpft, wir werden nicht gefoltert. Vielleicht hier und da mal einen Witz ertragen, aber viel mehr? Wo ist denn hier die Welt? Und ich glaube, das ist auch eine große Gefahr, in der wir hier in der westlichen Welt leben und die wir erleben. Und das ist die andere Herangehensweise des Teufels, wie er gegen uns, Jünger Jesu, angeht. Und wie er hier versucht, mit anderen Methoden, aber doch letztendlich genauso brutal, auch uns wieder von diesem wahren Weg wegzubringen und wegzulocken. Und da muss man schon schauen, ja, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Gibt es da noch eine Grenze zwischen mir und der Welt? Oder verschwimmt das Ganze? Vor allem dann, wenn man sich die Menschen anschaut, die moralisch vielleicht sogar noch weiter sind als manch ein Christ. Und alle sind moralisch gut und vor allem, wenn man in gebildeteren Kreisen dann ist, da denkt man, Mensch, da habe ich noch eine Scheibe von abzuschneiden, wie die sich miteinander unterhalten, wie sie miteinander umgehen und so. Und doch ist es die Welt, weil sie nicht zu Gott gehören, weil sie letztendlich doch von Satan, vom Teufel geleitet werden und unter seiner Herrschaft stehen. Und gerade heute, ich fand es ganz passend, diese Gebetsanliegen, die heute da standen, bewahren vor Versuchungen, aber auch bewahren vor Irrlehren und vor Spaltungen. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen. Denn Versuchungen sind genauso da. Sind zwar andere Versuchungen, aber die sind da. Und da müssen wir bewahrt werden. Ja, müssen wir denn uns von der Welt unterscheiden? Da stellt sich diese Frage und ja, manche Gemeinden machen es auf ihre Weise, manche machen es anders. Man überlegt auch, ja, soll man sich vielleicht auch äußerlich irgendwo unterscheiden von der Welt? Manche tun es ganz deutlich, manche eher nicht. Bei manchen verschwimmt das ganz und man kann überhaupt keinen Unterschied feststellen. Bin mir nicht sicher, ob das so der Weg Gottes ist. Aber da gibt es diese Unterschiede und da ist dieser Kampf, den wir auch ausstehen müssen und mit dem wir es zu tun haben. Denn da, wo wir diese Grenze, die ja jetzt nicht mehr so ganz scharf und ganz deutlich ist, wo wir sie überschreiten, dann geraten wir in die Welt und dann sind wir Gefahren ausgesetzt und entfernen uns von Jesus, entfernen wir uns von Gott. Und da brauchen wir diese Bewahrung. Ich habe auch daran gedacht, wie ist es so im alltäglichen Leben? Da ist es vielleicht so, dass wenn man jetzt Kinder beobachtet und da sieht man, da ist ein Konflikt, da ist irgendwas passiert, da ist Geschrei und Weinen und alles. Und dann denkt man, was ist denn da jetzt passiert? Und geht hin und fragt mal nach. Ja, ich wollte den Ball, er hat mir den Ball nicht gegeben und dann hat er das zu mir gesagt. Und steht man da und denkt, Menschenskinder, und darüber streitet ihr euch? Muss das denn sein? Und dann habe ich gedacht, ja, aber wie ist es denn aus der Sicht Gottes, wenn Gott so auf uns herabschaut und sieht, wie wir so miteinander umgehen und was wir so erleben in unserem Zusammenleben, sagt Gott dann nicht auch manchmal, ja, Menschenskinder, muss das denn sein? Ich habe mir gestern noch eine Predigt angehört zu diesem Abschnitt und da hat der Prediger erwähnt, vor Jahren noch in Russland, als da auch noch Verfolgung war, war eine lutherische Gemeinde und die haben sich darüber gestritten, letztendlich dann auch die Gemeinde geteilt wohl, die haben sich darüber gestritten, ob man aufstehen muss oder nicht, wenn der Pfarrer reingeht oder auf die Kanzel geht, irgendwie sowas. Und man denkt, wie? Darüber streitet man sich? Dabei geht eine Gemeinde zu Bruch? Und doch muss man dazu sagen, wohl kaum einer streitet sich einfach aus Spaß an der Freude. Das ist doch nicht einfach so. So einfach macht es der Teufel uns doch nicht. Man kann vieles erwähnen und über vieles reden und vieles sagen. Aber wenn man persönlich betroffen ist, wenn man da in dieser Situation steckt, da ist es plötzlich nicht mehr so ganz einfach. Man kann ganz schnell einem anderen sagen, ja, dann mach's doch so und so, ist doch kein Problem. Was ist denn das für ein Kampf? Machst du es einfach? Nein, eben nicht. Du machst es nicht einfach, denn das ist ein Kampf und es ist nicht nur ein Kampf gegen dich selbst, wo du dich selbst auch überwinden musst. Es ist auch ein Kampf gegen den Teufel, der sich gegen uns stellt und uns zerstören will. Und deswegen ist es nicht so einfach. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Jesus hier dieses Gebet für seine Jünger spricht, letztendlich auch für uns spricht und sagt, Vater, bewahre sie doch bitte, denn sie sind großen Gefahren ausgesetzt und großen Schwierigkeiten ausgesetzt. Das sind Verfolgungen, das sind Versuchungen. Da gibt es innerhalb der Gemeinde Schwierigkeiten, die zu Spaltungen führen können, zu Uneinigkeit und so weiter. Bewahren. Gott soll uns bewahren. Ja, und einfach in Watte einpacken, tut Gott ja nicht. Das macht er nicht, haben wir schon gesehen. Wie denn sonst? Wie sonst diesen Ball bewahren, dass er noch da ist und dass man Freude daran hat? Und Jesus sagt es, wie er sich das vorstellt. In Vers 11, zweiter Teil: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Darin sollen die Jünger bewahrt werden. In dem Namen des Vaters, da möchte Jesus die Jünger sehen, da sollen sie bewahrt werden. Nun, für uns eine etwas fremdklingende Formulierung. Was heißt das denn? Bewahre sie in deinem Namen. Was bedeutet das? Wie kann man jemanden in einem Namen bewahren? Nun, zunächst mal wissen wir, die meisten, denke ich, dass in der Bibel die Namen schon eine große Bedeutung haben und nicht einfach Namen sind, sondern in der Bibel ist es so, dass die Namen auch etwas über die Person aussagen, über die Persönlichkeit, über den Charakter, ja, über das Wesen der Person. Und so könnte man sagen, ja, die Jünger sollen bewahrt werden in Gott, in seinem Wesen, so wie er halt ist. Und man könnte sagen, ja, da gibt es manches, ganz viele Wesen, wir haben es ja häufiger schon auch in Anbetungszeiten gehört, was Gott so alles ausmacht, welche Wesenszüge er so hat. Da ist zum Beispiel, dass Gott allwissend ist, dass er allmächtig ist. Da ist es, dass Gott Liebe ist, dass er für uns sorgt und so weiter. Das wären ja auch hier schon so Wesensmerkmale, die helfen würden, uns zu bewahren, die Jünger zu bewahren in diesem, also in Gott, in seinem Wesen. Und wir wissen, diese Eigenschaften hat Gott immer. Er ist immer treu, er ist immer allmächtig und er ist ewig, er ist immer da. Hier geht es aber meines Erachtens um was anderes. Es geht nicht nur um das Wesen Gottes, sondern hier geht es um etwas anderes. Jesus betont nämlich hier: Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Es geht also um einen bestimmten Namen. Vielleicht kennen wir das, ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt, aber gehört wahrscheinlich schon. Da ist Abraham und Gott stellt sich Abraham vor. Und in Kapitel 17, 1. Buch Mose, spricht Gott zu Abraham und sagt: Ich bin El Shaddai, ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor mir und sei treu. Ich bin Gott der Allmächtige. Hier stellt Gott sich vor als einer, der einen Plan hat. Angefangen von 1. Mose, Kapitel 2, wo die erste Verheißung kommt, dass ein Retter kommen wird, nach dem Sündenfall direkt. Und dann sagt Gott: Ich habe einen Plan. Diesen Plan habe ich entwickelt und diesen Plan werde ich verwirklichen als Gott der Allmächtige. Von Anfang bis zum Ende werde ich diesen Plan durchführen. Und das Ganze zieht sich durch die ganze Bibel und letztens haben wir es gehört, in Offenbarung kommt es auch wieder, da spricht Gott und sagt: Hier ist Gott, der ist, der war und der da kommt, der Allmächtige. Auch hier stellt sich Gott Johannes vor und sagt: Ich bin der Allmächtige, der diesen Plan durchführt, von Anfang bis zum Ende, vom Anfang der Bibel, vom ersten Buch bis zum letzten. So stellt Gott sich damals Abraham vor als dem Vater aller Glaubenden. Und so begleitet Gott in diesem Namen die ganze Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte. Dann kommt 2. Mose, Kapitel 3. Da ist Gott mit Mose im Gespräch und sagt, du sollst mein Volk hinausführen aus dem Land Ägypten. Und Mose sagt, okay, wenn du so willst, mache ich das. Aber wenn ich hingehe, werden die mich fragen, wer ist denn der, der dich schickt? In welchem Namen kommst du? Und dann sagt Gott, ich bin Jahwe, ich bin der ich bin, ich bin der Ewige, der nie aufhört. Und so stellt sich Gott Mose vor, und das ist der Name, den er Mose bzw. dem Volk Israel gegeben hat. Für das Volk Israel ist Gott Jahwe, ich bin der ich bin. Und jetzt Johannes Kapitel 17 spricht Jesus davon und sagt, du hast mir einen Namen gegeben. Diesen Namen habe ich den Menschen offenbart, die um mich herum waren. Und du sollst sie in diesem Namen bewahren. Es geht also um einen konkreten Namen. Man sieht es auch ganz deutlich darin, dass das mit dem Namen hier in Kapitel 17 viermal vorkommt. Am Anfang haben wir es gelesen, Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Offenbart bedeutet, es ist etwas Neues, was da dazugekommen ist. Man wusste es vorher nicht. Es kann also nicht der Name Jahwe sein, den Jesus hier offenbart, sondern es muss ein anderer Name sein. Und dann in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, kommt es auch zweimal vor, und zwar mit der Betonung, bewahre ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Oder, das war jetzt Vers 12, oder auch in Vers 11, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Jesus betont es ganz, ganz deutlich. Es geht um diesen bestimmten Namen. Und dann der letzte Vers in Kapitel 17, Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Viermal, also dieser Hinweis auf den Namen Gottes, den Gott Jesus gegeben hat. Ja, welcher Name ist es denn, den Gott Jesus gegeben hat? Gerade wenn wir das Evangelium nach Johannes lesen, ist es deutlich und sichtbar, dass Jesus immer wieder vom Vater spricht. Und auch hier kommt es eigentlich deutlich herüber. Heiliger Vater, sagt Jesus, bewahre sie in deinem Namen. Das ist das Neue in Jesu Botschaft. Das ist die neutestamentliche Botschaft. Das ist Gott, der sich hier zusätzlich offenbart, noch weitergeht in seiner Offenbarung durch Jesus Christus, wo er sich als der liebende Vater vorstellt. Und in diesem Namen, im Namen des Vaters, sollen die Jünger bewahrt werden. Manche sagen, ja, Vater ist doch gar kein Name, das ist doch eine Bezeichnung. Mag sein, aber ist Gott der Allmächtige ein Name? Für die damals ja, für uns heute nicht mehr so, ist ja auch eine Bezeichnung. Da kann man sich drüber streiten. Aber es ist so, wie Jesus Gott vorstellt, wie er ihn immer wieder seinen Jüngern vorlebt und wie er mit ihm spricht. Es ist immer der Vater, an den sich Jesus wendet, und es ist der Vater, an den er lehrt, dass die Jünger sich an ihn wenden sollen und mit dem sie Gemeinschaft haben sollen. Und jetzt sagt Jesus, Vater, bewahre sie in deinem Namen. In diesem Namen sollen sie bewahrt werden. Nun, was bedeutet der Name Vater? wenn man so das Grundsätzliche nimmt, was macht einen Vater aus? Was bedeutet das vielleicht auch gerade zu der Zeit, damals noch vor 2000 Jahren? Grundsätzlich erstmal, ein Vater ist derjenige, der seine Familie versorgt, der so die Existenzgrundlage schafft, damit sie überleben, damit sie genügend zu essen haben, ein Haus haben, also eine Bleibe, und dass sie einfach versorgt werden. Das ist das eine. Das andere stand damals noch mehr im Mittelpunkt als heute. Beschützen, die eigene Familie beschützen vor Feinden, vor Anfeindungen, vor anderen Menschen. Damals war es noch ein Stück härter oder zumindest anders. Also damals musste man auch körperlich noch beschützen und dafür war der Vater da. So, und in dieser Fürsorge, die ein Vater so in sich hat, in dieser Fürsorge soll der Vater im Himmel die Jünger bewahren. Darin sollen sie bewahrt werden, in dieser Liebe. Wenn wir dann weiter noch schauen, beispielhaft vielleicht auch, dass Gott sich im Neuen Testament auch als ein züchtender Vater vorstellt, aber einer, der es in Liebe tut, der also seine Kinder lenkt und leitet, ihnen also vorgibt, wie der Weg ist, was ist der richtige Weg, wie sollte man leben, wie sollte man sich verhalten. Darin sollen also die Jünger bewahrt werden. Nein, sie sollen nicht aus der Welt genommen werden. Auch da, wo die Gefahr größer geworden ist, weil Jesus jetzt nicht mehr da ist. Jesus sagt ja in Vers 12, solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, der sich dafür entschieden hat, könnte man hinzufügen. Jesus war da, er hat sich gekümmert, er hat seine Jünger bewahrt bis dahin. Aber demnächst kommt die Zeit, wo Jesus sagt, ich gehe zu dir und sie bleiben aber in der Welt. Und deswegen soll der Vater sie bewahren und sich um sie kümmern. Die Gefahr ist größer geworden, deshalb bittet Jesus hier für sie. Und die Jünger sollen bewahrt werden im Namen des Vaters, in seiner Fürsorge. In dem, was er gibt und wie er uns trägt. Nun werden auch wir bewahrt. Vor Gott oder auch von Gott. Vielleicht ist es leicht angeklungen, was wir so tun müssen, aber eher weniger heute. Aber darum geht es hier auch nicht. Und das ist das Schöne. Es geht hier darum, dass Jesus sich an Gott wendet und sagt, Vater, das ist die Situation, in der sich die Jünger jetzt befinden. Und du weißt, wie viel sie tun können oder auch nicht können. Aber eins ist ganz, ganz notwendig, dass du da bist. Und deswegen übergebe ich meine Jünger in deine Hand, dass du sie bewahrst und dass du für sie da bist. Und das ist das Schöne, dass wir uns auch ja irgendwo fallen lassen können, in die Hand des Vaters, dass wir uns ihm anvertrauen können und sagen können, Jesus hat für uns gebetet, Jesus hat für dich gebetet. Und uns Gott anvertraut, dass er uns bewahrt. Und wer kann es besser als er? Ich denke, niemand. Das macht mich froh. Und ich bin ihm dankbar dafür. Und würde es ihm gern auch sagen, wenn sich jemand anschließen möchte im Gebet, könnt ihr es auch gerne tun. Ich schließe dann ab.